oh, jetzt ist es hier ganz schön herausfordernd, jetzt wird es vielleicht auch ein bisschen brenzlig und ich brauche meine volle Konzentration, meinen vollen Fokus und mein ganzes Können auch, um durch diese Situation durchzukommen. Es kann sein, dass wir einfach mal uns mehr herausfordern müssen, zum Beispiel bei einer Wanderung oder beim Paddeln, beim Laufen oder bei was auch immer. Auf einmal merkst du, wow, das ist ja Wahnsinn, was ich hier leisten kann, wie ich hier durch die Landschaft fliege. So fühlt es sich tatsächlich manchmal an, wenn du einfach immer noch einen drauflegen kannst und auch gar nicht körperlich müde wirst. Ich will jetzt hier gar nicht die ganz großen Horrorszenarien malen, aber wenn Dinge, auf die wir uns sonst verlassen haben, wegbrechen, dann ist das, was wir können, unsere Fähigkeiten, das, was bleibt und was uns niemand wegnehmen kann. Moin und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christo Förster und möchte mit euch heute darüber sprechen, wie wir schwierige Herausforderungen mit Leichtigkeit meistern. Ob das Anstiege sind auf einen Berg, schwere Wanderungen in der Ebene, ob wir mit dem Rad irgendwelche Herausforderungen bewältigen wollen, schwierige Routen paddeln wollen, schwimmen wollen, ob wir vielleicht auch vor ganz anderen Herausforderungen stehen, die gar nicht so sehr mit Outdoor-Aktivitäten verbunden sind. Wir schauen heute darauf, wie es gelingen kann, in diesen Herausforderungen wirklich Kräfte zu entwickeln, von denen wir bislang noch gar nicht so richtig wussten, dass wir sie haben, in denen wir über uns hinaus wachsen können. Es gibt einige Faktoren, die das beeinflussen, ob das passiert oder nicht, oder ob wir in solchen Herausforderungen einfach völlig überfordert sind. Wie schaffen wir das, das selbst ein Stück weit auch zu steuern, wie diese Herausforderungen aussehen, denen wir uns stellen, und wie wir uns so darauf vorbereiten können, dass wir mit einem richtig guten Gefühl da rausgehen. Mit einem Gefühl von, boah, Wahnsinn, was mir da gelungen ist, Wahnsinn, was ich da erlebt habe, Wahnsinn, wie sich das angefühlt hat in dieser Situation. Nämlich gar nicht so schwierig, sondern ganz leicht. Vielleicht hast du solche Situationen selbst schon mal erlebt und fragst dich, wie kann ich die öfter herstellen? Einige Menschen sprechen von einem Flow-Erlebnis. Es gibt auch eine psychologische, wissenschaftliche Theorie, die des Flow-Erlebens. Auf die gucken wir heute auch drauf. Andere bezeichnen diesen Zustand als in der Zone sein. SportlerInnen zum Beispiel sprechen oft davon, in the zone zu sein. Es gibt ProgrammiererInnen, die nennen das den Hack-Mode, wenn sie wirklich in ja so ein Flow kommen, in so einen Zustand, wo rechts und links nichts mehr zählt, wo sie nichts mehr ablenken kann, wo sie voll sozusagen ja in diesem Modus sind, in diesem Hack-Mode. Es gibt diesen Zustand natürlich auch jenseits von Outdoor-Aktivitäten, bei Computerspielen zum Beispiel, beim Musikmachen, beim Malen, beim Kreativsein generell. Ich kenne ihn vor allem, wenn ich mich abenteuerlichen Herausforderungen in der Natur stelle. Und auch darüber möchte ich heute sprechen. Es geht heute um hohe Berge, reißende Flüsse, aber auch Leonardo DiCaprio, Garantiescheine und künstliche Intelligenz. Bevor wir da reingehen, atmen wir aber noch einmal tief durch. Auch in diesem Jahr ist Naturstrom Werbepartner des Freiraus-Podcasts. Ich selbst bin Kunde bei Naturstrom aus einem guten Grund, nämlich weil ich nachhaltigen ökologischen Strom beziehen möchte und mich auch darauf verlassen möchte, dass dieser Strom aus guten Quellen kommt und dass da nichts dran rumgepfuscht wird und irgendwie grün gewaschen wird. Naturstrom bezieht seinen Strom ausschließlich aus erneuerbaren Energiequellen in Deutschland. Und 1% 1% eines monatlichen Beitrages fließen als fester Förderbetrag in die Erschließung neuer solcher nachhaltiger Energiequellen. Ich finde, das ist eine wunderbare Möglichkeit, wirklich etwas zu tun. Und es ist so einfach, denn Naturstrom übernimmt auch die Abmeldung bei deinem bisherigen Stromanbieter, wenn du wechseln möchtest. Das kostet dich nur 5 Minuten, ein Online-Formular auszufüllen und dann geht's los. Alle Infos dazu findest du unter naturstrom.de/frei raus. Und du bekommst sogar ein 30 Euro Startguthaben für deinen neuen Vertrag bei Naturstrom. Naturstrom liefert übrigens nicht nur Strom, sondern auch Gas. Die Infos dazu findest du auch unter naturstrom.de/frei raus. Jetzt gehen wir rein in den Flow und wollen uns mal anschauen, was dazu führt, dass wir schwierige Situationen mit Leichtigkeit meistern. Wie bin ich überhaupt darauf gekommen, über dieses Thema heute zu sprechen? Zum einen geht es Anfang des Jahres nicht nur bei dir und euch, bei mir auch, um das Thema Motivation. Wie schaffen wir das, Ziele zu erreichen und so einen Flow-Zustand zu erreichen? Der führt dazu, dass wir sehr von innen motiviert handeln, diese intrinsische Motivation aktivieren. Und das ist ja, das wissen wir alle, die wirklich nachhaltig ist. Wenn wir nicht von außen motiviert sind, wenn uns jemand sagt, komm, das musst du machen oder da irgendwie mit Geld wedelt und wir das deshalb machen, deshalb loslaufen oder wir das machen, weil andere von uns das erwarten, dann ist das extrinsisch motiviert. Aber wenn wir wirklich aus einem inneren Antrieb heraus handeln, ist das was ganz anderes. Deshalb passt das Thema einfach jetzt ganz gut Anfang des Jahres und wir können es natürlich im Laufe des Jahres letztlich immer wieder rausholen und uns daran erinnern, wie wir möglicherweise in diesen Zustand wieder hereinkommen, in den Flow-Zustand. Ich habe aber ganz konkret über diese Theorie des Flow-Erlebens vor wenigen Tagen erst gesprochen. Und zwar mit einem Kunden, für den ich Ende des Monats einen Vortrag halten werde. Große Kickoff-Veranstaltung für die MitarbeiterInnen und dieses Unternehmen hat sich im Vorfeld bereits mit der Theorie des Flow-Erlebens beschäftigt, weil, und das ist großartig, dass ein Unternehmen das tut, sie erkannt haben, wir wollen, um einen Unterschied zu machen, um unsere Produkte an die Leute zu bringen, uns gar nicht so sehr fokussieren auf das Produkt selbst, sondern mehr auf die Menschen, die in unserem Unternehmen arbeiten, dass die einen Unterschied machen, dass die in persönlichen Beziehungen einfach Menschen davon überzeugen, zusammenzuarbeiten und gemeinsam mit den Mitarbeitenden zu schauen, wie können wir solche Flow-Zustände herstellen? Wie können wir auch unsere Mitarbeitenden davon begeistern, sich selbst weiterzuentwickeln, sich selbst Fähigkeiten anzueignen, Skills zu entwickeln, die sie persönlich weiterbringen und dann letztlich eben natürlich auch dem Unternehmen zugutekommen. Das ist so der Ansatz dieses Kunden, den ich da habe und das finde ich einen sehr, sehr schönen Ansatz, weil er eben auf die Menschen als allererstes guckt und schaut, wie können wir die weiterentwickeln und zwar ganz konkret mit diesem Ansatz, mit der Theorie des Flow-Erlebens. Ich habe mir gedacht, wir nehmen einfach das Thema mal auf in diese Podcast-Folge, weil es wirklich so wunderbar passt. Und deswegen freue ich mich sehr auch auf diesen Vortrag da zu berichten von dem, was ich erlebe draußen in der Natur, wenn ich ein Abenteuer erlebe, wie ich da in einen Flow-Zustand gerate und was die Faktoren sind, die diesen Flow-Zustand begünstigen. Wie kommen wir da rein? Ganz praktisch. Was bringt uns da wieder raus? Wie finden wir auch unseren persönlichen Sweet Spot? Denn so viel vorab, es gibt keine Schablone, die wir da drüber legen können und dann klappt es auf jeden Fall. Das funktioniert nicht, es ist sehr, sehr individuell. Bevor ich erzähle, in welchen Situationen ich in so einen Zustand geraten bin, sollten wir vielleicht einmal kurz darüber sprechen, wie dieser Zustand überhaupt charakterisiert ist. Und in dem Zuge möchte ich dir einen Menschen, einen Namen vorstellen, über den wir sprechen müssen, wenn es um das Floh-Erleben geht. Das ist der amerikanisch-ungarische Wissenschaftler, Psychologe mit dem schönen Namen Mihai Csikszentmihalyi. In Amerika wurde er später meist Mike C. genannt, hat seine Wurzeln aber in Ungarn, 1934 geboren. Sein Vater war Botschafter Ungarns in Italien nach dem Zweiten Weltkrieg und als junger Mann ist Mihai Csikszentmihalyi viel unterwegs gewesen, auch in der Schweiz, in den Bergen, war klettern, hatte aber nicht die Kohle für die ganz großen Sprünge. Eines Abends wollte er sich unterhalten lassen, hat ein bisschen Ablenkung gesucht, konnte sich aber kein Kinobesuch leisten oder Theater, hat sich deshalb einen Vortrag angehört über UFOs, über UFO-Sichtungen, ist dahin, ohne groß was zu erwarten, und derjenige, der den Vortrag da gehalten hat, war Carl Jung, ganz bekannter Psychologe, schon damals, das war ihm aber gar nicht so richtig bewusst. Und Carl Jung hat darüber gesprochen, dass diese UFO-Sichtungen ganz oft eine Projektion sind von Religion und was weiß ich was in den Himmel sozusagen. Es ging mehr um die Psychologie solcher Sichtungen als jetzt um grüne Männchen und fliegende Untertassen. Und das hat Mihai so fasziniert, dieser Blick auf die Psychologie der Menschen, dass er sich von da an selbst sehr intensiv mit der Psychologie beschäftigt hat, mit 22 sein Geld zusammengekratzt und sich zusammengeliehen hat, um in die USA zu gehen und dort Psychologie zu studieren. Mihai Csikszentmihalyi hat dann 1975 die Theorie des Floh-Erlebens niedergeschrieben, nachdem er viele Interviews geführt hatte mit Menschen aus kreativen Berufen, SportlerInnen, AbenteurerInnen, aber auch ganz normalen, in Anführungszeichen, Menschen. So, und diese Theorie beschreibt das Floh-Erleben als einen Zustand, in dem Menschen voll in einer Aufgabe aufgehen, indem sie Raum und Zeit vergessen und sich nur noch um diese Tätigkeit kümmern. Wir stellen alles Denken ein, Zukunft und Vergangenheit verschwinden aus unserem Bewusstsein und wir verschmelzen mit dem gegenwärtigen Moment in der gegenwärtigen Tätigkeit, in dem, was wir gerade tun. Uns wird völlig egal, wie spät es ist, wie lange wir das schon tun, was wir da gerade tun und wie lange wir es eventuell noch tun müssen. Auch so physiologische Aspekte, wie haben wir jetzt gerade Hunger oder Durst, das nehmen wir gar nicht richtig wahr. Das spielt in einem solchen Zustand gar keine Rolle. Gleichzeitig haben wir aber eine große Klarheit darüber, was zu tun ist. Ich habe so ein Floh-Erleben in diesem Jahr zum Beispiel gehabt, als ich auf den Monte Cinto gestiegen bin, den höchsten Berg Korsikas im Sommer. Ich bin um 2 Uhr nachts aufgebrochen, es war noch dunkel, es ist ein richtig harter Anstieg. Es geht auf 2706 Meter sind es, glaube ich, hoch und knackig hoch. Ich hatte nicht so viel Zeit, also es gab durchaus eine Zeitkomponente, die mich dazu gebracht hat, dass ich zügig gegangen bin. Ich wollte nämlich zum Sonnenaufgang da oben sein. Das war anstrengend. Ich habe aber gemerkt, ich kann das ganz gut bewältigen, diese Anstrengung. Ich bin fit genug, dass mir das nicht so viel ausmacht, dass es mich total überfordert. Dadurch, dass ich zum Sonnenaufgang auf dem Gipfel sein wollte, war ich logischerweise die ganze Zeit bis zum Schluss, wo es dann schon so ein bisschen dämmerte, im Dunkeln unterwegs. Auch das hat dazu geführt, dass nicht viel Ablenkung da war rechts und links, sondern dass ich wirklich, ja, wie in so einem Tunnel ein Stück weit unterwegs war, meine Stirnlampe mir den Weg geleuchtet hat. Und ja, ich einfach immer weiter aufgestiegen bin. Natürlich die Beine irgendwann gemerkt habe. Natürlich gemerkt habe, ich bin aus der Puste. Irgendwann auch die Höhe ein bisschen gemerkt habe. Aber immer das Gefühl hatte, hey, es fühlt sich gar nicht so richtig hardcore an. Ich bin hier tatsächlich gerade in so einer Art von Flow. Und ich kannte dieses Gefühl aus anderen Situationen. Zum Beispiel von meiner Abenteuerlandtour, als ich mit dem Stand-Up-Paddleboard von der Zugspitze mich durchgeschlagen habe bis nach Sylt, einmal durch ganz Deutschland. Und da gab es immer wieder auch Situationen, zum Beispiel auf Flüssen, in Stromschnellen, wo ich in so einem Flow-Zustand war, wo ich gemerkt habe, oh, jetzt ist es hier ganz schön herausfordernd, jetzt wird es vielleicht auch ein bisschen brenzlig und ich brauche meine volle Konzentration, meinen vollen Fokus und mein ganzes Können auch, um durch diese Situation durchzukommen. Aber dann in dieser Situation gemerkt habe, hey, ich schaffe das. Und das sind diese Momente des Flow-Erlebens, in denen du auch gar nicht die Möglichkeit hast, weil die Aufgabe eben dich so herausfordert, dass du noch dir Gedanken über irgendetwas anderes machst. Es erfordert deinen vollen Fokus, deine volle Konzentration, um diese Aufgabe zu bewältigen. Ich bin mit dem Sub immer wieder auch in solchen Situationen gewesen, dann später, als ich auf der Ostsee war und es starken ablandigen Wind gab, ich über verschiedene Buchten paddeln wollte, über die Kieler Förde zum Beispiel rüber und da dann gemerkt habe, hey, ich muss hier alles reinlegen, aber es gelingt. Ich sehe auch einen Fortschritt, das ist auch so ein Faktor, der sehr wichtig ist, dass du siehst, dass du etwas schaffst, dass du vorankommst, dass du diese Aufgabe bewältigst, dass da irgendetwas gibt, woran du das festmachen kannst. Und dieses Vorankommen, das war zum Beispiel auf dieser Kieler Förde mit dem ablandigen Wind und einem großen Fährschiff, was dann immer näher kam, natürlich etwas, was mich auch gepusht und angetrieben hat. Ich aber gemerkt habe, hey, es wird, du hast es gleich geschafft. Ähnlich als ich mit dem Stand-Up-Paddleboard vor einigen Jahren nach Helgoland gepaddelt bin, wo ich wusste, hey, es braucht hier mein ganzes Können, es braucht meine ganze Kraft, aber es funktioniert. Es ist eine riesige Herausforderung gewesen, aber ich merke, ich kann sie bewältigen. Das sind solche Situationen, in denen ich in den Flow-Zustand gekommen bin. Eine Auswahl davon, die jetzt natürlich auch plakativ ist. Es gibt immer wieder auch kleinere solcher Situationen. Und ich habe beim Beschreiben dieser Situationen jetzt schon so ein paar Faktoren genannt, die das Eintreten eines Flow-Erlebens begünstigen. Nämlich vor allem die Passung von Herausforderungen und persönlichen Fähigkeiten. Das ist die Kernaussage der Flow-Theorie von Mihaly Csikszentmihalyi, dass wir dann in ein Flow-Erleben kommen, wenn wir uns einer Herausforderung stellen, die groß ist, aber wir auch die Fähigkeiten haben, diese große Herausforderung zu bewältigen. Da gibt es verschiedene Schaubilder, die zeigen, dass wir, wenn die Herausforderung zu groß ist und unsere Fähigkeiten zu gering, dass wir dann in eine Überforderung rutschen und auf der anderen Seite, dass wenn die Herausforderung zu niedrig ist und wir aber ganz gute Fähigkeiten haben, dass wir dann in eine Unterforderung, in eine Langeweile rutschen. Ja, wenn es Überforderung ist, dann geht's auch schnell in Stress, die dann umschlagen kann in Angst oder Panik in extremen Situationen. Aber es gibt eben ja so ein Bereich, in dem es genau passt, in dem Herausforderungen groß sind, aber unsere Fähigkeiten eben auch groß genug für ein Flow-Erleben. Das heißt noch nicht, dass wir, wenn das so ist, dann auch immer einen Flow erleben. Es gibt keine Garantie dafür, dass dieser Zustand eintritt. Hängt auch stark davon ab, wie viele Störfaktoren gibt es. Also gelingt es uns wirklich voll einzutauchen? Oder kommen da von außen irgendwelche Dinge, die uns immer wieder rausholen? Seien es Telefonanrufe, vielleicht holen wir uns auch selber raus, indem wir aufs Handy gucken. Oder uns spricht jemand an, will irgendwas von uns. Es können ganz viele verschiedene Dinge sein, die uns stören in der Konzentration, in dem Fokus, den wir brauchen, um in den Flow-Zustand zu geraten. Wir müssen auch erstmal ein Gefühl dafür kriegen, wann überfordert uns eine Herausforderung, wann unterfordert sie uns und wann, ja, ist sie eben genau richtig, gerade bei Dingen, die wir vielleicht noch nicht so oft gemacht haben, wo wir noch nicht jahrelang aktiv sind, wenn wir vielleicht was Neues ausprobieren, dann ist die Gefahr oft groß, dass wir uns über- oder unterfordern, weil wir noch gar kein richtiges Gefühl dafür haben. Auf der anderen Seite ist es manchmal auch so, dass wir Dinge schon jahrelang machen und uns entweder immer überfordern oder uns immer unterfordern, dass wir noch gar nicht wissen, wo eigentlich da die Grenze liegt zu einer Herausforderung, die wir noch bewältigen können. Und es kann sein, dass wir einfach mal uns mehr herausfordern müssen, zum Beispiel bei einer Wanderung oder beim Paddeln, beim Laufen oder bei was auch immer, und dann merken, wow, jetzt matcht das ja eigentlich erst mit den Fähigkeiten, die ich über all die Jahre, mit diesen Grundlagen, die ich aufgebaut habe über all die Jahre, und jetzt matcht das erst. Jetzt kann ich endlich zeigen, was ich kann, und nicht irgendjemand anderem zeigen, sondern mir selber zeigen. Auf einmal merkst du, wow, das ist ja Wahnsinn, was ich hier leisten kann, wie ich von A nach B komme, wie ich hier durch die Landschaft fliege. So fühlt es sich tatsächlich manchmal an, wenn du einfach immer noch einen drauflegen kannst und auch gar nicht körperlich müde wirst in diesem Zustand. Du hast das Gefühl, du fliegst da so durch, obwohl dir bewusst ist, im Nachhinein, in dem Moment ist es dir dann nämlich gar nicht so bewusst, dass das echt eine happige Challenge ist, der du dich da gerade stellst oder gestellt hast. Ich habe das schon gesagt, es gibt keine Garantie dafür, dass ein Flow-Zustand auftritt. Aber wir können ihn begünstigen, wir können ihn einladen und wir können eben ja die Voraussetzungen dafür schaffen. Was wir tun können zum Beispiel, um eine Herausforderung nochmal ein bisschen anzuziehen. Also wenn wir zum Beispiel eine Wanderung machen, eine 10 Kilometer Wanderung, die wir schon oft gemacht haben, dann könnten wir hingehen und sagen, wir bringen eine Zeitkomponente rein und wollen über einen Zeitdruck das schwieriger machen, die Herausforderung größer machen. Und damit steigt natürlich auch der Anspruch an unsere Fähigkeiten, ohne dass die Tätigkeit an sich oder die Aufgabe, die Strecke sich verändert. Wir könnten hingehen und sagen, wir wollen mehr Freiraum bekommen oder schaffen in dem, was wir tun. Also selbstverantwortlicher, autonomer unterwegs sein. Also eine Tätigkeit, die wir vielleicht immer zu zweit, zu dritt gemacht haben, jetzt alleine mal tun, eine Aufgabe bewältigen. In Eigenverantwortung. Wir können sagen, wir wollen für uns die Komplexität einer Aufgabe erhöhen, wenn wir zum Beispiel immer nur eine Teilaufgabe einer größeren Aufgabe erledigt haben, zu sagen, nee, wir übernehmen jetzt nochmal andere Aspekte, wir machen das für uns ein bisschen komplexer. Wir können auch mehr Abwechslung in die Aufgabe bringen, wie auch immer wir das machen. Wenn wir zum Beispiel an ein sportliches Training denken, sagen wir Fußball, Handball, Basketballtraining, irgendeine Mannschaftssportart, können auch andere Sportarten sein, aber das kommt mir jetzt gerade in den Kopf. Und wir machen da ein Schnelligkeitstraining. Sagen wir mal, wir haben Hütchen aufgestellt, 4 Hütchen in einem Quadrat sozusagen. Und wir müssen immer sprinten von einem Hütchen zum anderen. Dann könnten wir jetzt sagen, pass auf, wir nehmen die Hütchen mal in unterschiedlichen Farben, ein rotes, ein grünes, ein gelbes, ein blaues. Und dann gibt es jetzt zusätzlich zu der Aufgabe, wir sprinten zwischen den Hütchen, immer noch eine Ansage, jemand ruft von außen rein, gelb, blau. Das heißt, ich muss noch wieder komplexer an die Aufgabe herangehen. Es kommt eine ganz andere Komponente dazu. Es ist eine Abwechslung in dieser Aufgabe drin und dadurch komme ich noch mehr in diesen Modus, dass ich voll konzentriert bin, dass ich nicht noch rüber gucken kann, was macht die andere Trainingsgruppe da auf dem Platz nebenan, sondern dass ich mehr bei dem bin, was ich da gerade tue, sein muss, weil es diese Aufgabe erfordert. Wenn ich das jetzt zum Beispiel übertrage auf mein Stand-Up-Paddeln wieder, dann könnte ich eine Stromschnelle, die ich sonst immer im Knien paddle, dann doch vielleicht mal im Stehen irgendwann versuchen, weil ich meine Fähigkeiten vielleicht verbessert habe, weil ich die Aufgabe komplexer gestalten möchte, weil ich die Herausforderungen erhöhen möchte. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir eine Herausforderung größer machen können, komplexer machen können, abwechslungsreicher gestalten können, ohne dass wir die Aufgabe an sich groß verändern. Wir können natürlich auch hingehen und sagen, wir machen jetzt einen ganz anderen Fluss, ja, einen schwierigeren Fluss oder eine schwierigere Wanderung, eine schwierigere Sportübung. Was ich schon gesagt habe, ganz wichtig ist dieser Aspekt, dass wir an irgendetwas festmachen können sollten, dass wir das gut machen Na, entweder kommen wir voran oder wir haben das Gefühl, wir bewirken etwas. Das ist ohnehin einer der Schlüssel der Motivation, dass wir spüren, dass wir merken und auch festmachen können an irgendetwas, dass das, was wir tun, etwas bewirkt. Und das gilt genauso für dieses Flow-Erleben. Wir spüren dann, dass wir kompetent sind in dem, was wir tun, dass wir das Gefühl haben, ey, hier gelingt mir was. Das heißt, wir brauchen durchaus Fähigkeiten in dem, was wir da tun und sollten auch dafür sorgen, dass wir die ausbauen. Nur auch das nochmal wichtig, selbst mit etwas geringeren Fähigkeiten lässt sich ein Flow-Erleben erreichen, wenn die Herausforderung, wenn die Aufgabe entsprechend dazu passt. Das heißt, wir brauchen uns gar nicht so sehr vergleichen. Das ist ja das Tolle an dem Flow-Erleben, dass auch diese sozial-psychologisch relevanten Gedanken, was denken die anderen über mich, wie komme ich an, wenn ich dies oder das oder jenes mache, wie sieht das aus, dass die völlig in den Hintergrund geraten und gar nicht mehr wichtig sind in dieser Aktivität, weil wir uns eben voll auf das konzentrieren, was wir da machen und ja, ganz aufgehen in diesem Tun. So, kurzer gedanklicher Cut und einmal ein ganz praktisches Beispiel. Ich habe jetzt diese Aufnahme gerade kurz unterbrochen, weil ich mal auf Toilette musste. Ich muss in meinem Studio dafür einmal in den Keller gehen, weil sich da die Toilette befindet. Dann habe ich wie in so einem Reflex mein Handy gegriffen und dachte, ich gucke jetzt kurz in mein Handy, habe ich eine E-Mail bekommen oder ist irgendwas anderes Spannendes passiert, während ich da auf der Toilette bin. Dann haben wir gedacht, nee, das lässt du jetzt hier oben im Studio liegen. Das nimmst du auch gar nicht aus dem Flugmodus raus. Du gehst jetzt nur kurz auf Toilette und dann wieder zurück zu deiner Aufgabe. Um genau das zu ermöglichen, nämlich dass dieser Flow-Zustand erhalten bleibt, in den ich zumindest teilweise jetzt reingekommen bin, während ich hier aufnehme. Zumindest habe ich in dieser kurzen Pause darüber nachgedacht, ob das nicht vielleicht schon ein Flow-Zustand ist. Muss ja nicht immer nur draußen bei irgendwelchen wilden Outdoor-Aktivitäten sein. Wie gesagt, denn auch in dem Aufnehmen eines Podcasts können wir natürlich in einen Flow kommen, wenn wieder Herausforderungen und Fähigkeiten passgenau sind. Die Herausforderung, jetzt die Flow-Theorie von Mihaly Csikszentmihalyi hier zu erklären, alleine schon diesen Namen auszusprechen, die ist natürlich riesig. Auf der anderen Seite habe ich das natürlich auch öfter schon gemacht und ich merke auch, ich komme voran, ich glaube, das ist vielleicht ganz gut verständlich geworden und vieles von dem, was ich vermitteln wollte, habe ich schon gesagt. Ich glaube, das funktioniert. Und ich bin hier dann doch sehr fokussiert dabei und kriege gar nicht so richtig mit, wie viel Uhr es ist. Eigentlich läuten um 12 Uhr hier die Glocken vor meinem Studio. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, wann das war, ob das überhaupt schon war. Jetzt gucke ich einmal hier auf die Uhrzeit. Da holt's mich nämlich raus aus dem Flow. Und es war noch nicht. Wir haben nämlich 11:45. Aber ich hätte es nicht sagen können, weil ich das um mich herum jetzt gar nicht so richtig wahrgenommen habe. Und insofern können auch solche Tätigkeiten natürlich zu einem Flow-Erleben führen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen und alles irgendwie passt. Dann kann das passieren, muss aber nicht. Aber, und so kam ich ja drauf, wir können das beeinflussen, indem wir zum Beispiel sagen, pass auf, den einen Störfaktor, den nehmen wir mal raus, nämlich diesen Störfaktor, ich mache mein Handy an. Dadurch, dass ich da jetzt nicht drauf gucke, erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit, dass ich in ein Flow-Erleben komme, während ich hier diesen Podcast aufnehme. So, Mihaly Csikszentmihalyi hat übrigens in einem späteren Artikel mal evolutionär begründet oder zumindest eine Begründung gewagt, warum es genau dann zu einem Flow-Erleben heute kommt, wenn die Herausforderung groß genug ist und die Fähigkeiten eben dem auch entsprechen. In dem Wikipedia-Artikel zum Flow-Erleben ist dazu ein bisschen was aufgeschrieben und das lese ich euch einfach mal vor. Die Natur ist in einem ständigen Wandel begriffen. Lebensumstände und Verhaltensweisen, die sich eine Zeit lang als günstig für das Überleben und die Fortpflanzung bestimmter Lebewesen erwiesen haben, verlieren dadurch ihre Vorteile. Die Lebewesen sind gezwungen, sich neue Fertigkeiten anzueignen oder neue Lebensräume aufzusuchen. Andernfalls drohen sie zu sterben, bevor sie Nachkommen in die Welt gesetzt haben. Je nach angeborener emotionaler Ausstattung reagieren die Lebewesen unterschiedlich auf diese Herausforderung. Die Bandbreite der Reaktion lässt sich anhand zweier Extremtypen beschreiben. Erstens, konservative Lebewesen leiden unter einem schwachen Selbstvertrauen. Am wohlsten fühlen sie sich daher in Standardsituationen. Schon kleine Abweichungen vom Gewohnten bereiten ihnen Distress und vermitteln ihnen das Gefühl der Überforderung. Dauernd haben sie Angst davor, ihre eingespielten Verhaltensweisen bzw. angestammten Lebensräume aufgeben zu müssen. Aufgrund dieser Versagensangst entwickeln sie auch keine Bereitschaft, sich neue Fertigkeiten anzueignen, um mit den geänderten Gegebenheiten besser zurechtzukommen. Wegen ihrer Unflexibilität laufen diese Lebewesen mit wachsender Änderung ihrer Umwelt Gefahr zu sterben, bevor sie ihre Gene an die nachfolgende Generation vererben können. Konservative Lebewesen können sich nur so lange am Leben erhalten und fortpflanzen, wie sie in einer sehr statischen Umwelt leben, wo sie sich auf ihre bewährten Fähigkeiten verlassen können. Zweitens, explorative Lebewesen hingegen fühlen sich schnell unterfordert und verfallen in Langeweile, wenn sie keine Gelegenheit haben, Neues zu erleben. Dafür sind sie auch bereit, Mühen und Anstrengungen auf sich zu nehmen. Ständig suchen diese Lebewesen nach neuen Reizen und wechseln deshalb auch ohne zwingenden äußeren Grund häufig ihren Lebensraum. Mit ihrer Rastlosigkeit und ihrem unstillbaren Hunger auf neue Herausforderungen eröffnen sich ihnen zwar manche Chancen, die konservativen Lebewesen vorenthalten bleiben, vor lauter Überdruss setzen sie diese Chancen aber leicht wieder aufs Spiel und gehen dadurch unnötige Risiken für ihr Leben und ihre Fortpflanzung ein. Explorative Lebewesen profitieren von ihrem Neugier und ihrem Übungseifer nur so lange, wie sie in sehr dynamischen Umwelten leben, wo sie schneller als ihre konservativeren Artgenossen Antworten auf die geänderten Bedingungen finden. Jetzt könnten wir sagen, wir leben durchaus in einer sehr dynamischen Umwelt, aber es geht noch weiter und da wird klar, dass das zumindest so, wie es hier gemeint ist, vielleicht doch nicht der Fall ist. In der jüngeren menschlichen Stammesgeschichte waren gemäßigt dynamische Umweltbedingungen häufiger als extrem statische oder extrem dynamische Bedingungen, wie zum Beispiel ein Massenaussterben. Lebewesen, die ihre Leistungspotenziale im selben Tempo angepasst haben, wie sich die Umwelt änderte, können dementsprechend als gemäßigt explorativ bezeichnet werden. Diese Lebewesen empfanden weder gleich Langeweile, wenn sich ihre Umgebung kaum änderte, noch schreckten sie vor den Mühen zurück, sich neue Fertigkeiten anzueignen oder einen neuen Lebensraum aufzusuchen. Lebewesen, die von ihren Gefühlen zu einem gemäßigt explorativen Verhalten motiviert wurden, hatten somit die größten Chancen, ihre Gene zu vererben. Aus diesen Gründen erleben heutige Menschen in Situationen, die ein mittleres Maß an Anstrengung erfordern, am ehesten einen Flow-Zustand. Menschen, die dagegen schon bei sehr kleinen oder erst bei sehr großen Anstrengungen in einen Flow geraten, sind eher selten. Sie gehören zu Minderheiten, deren stammesgeschichtliche Vorfahren das Glück hatten, trotz ihres ungewöhnlichen Emotionshaushaltes nicht selektiert zu werden. Das Gefühl des Flow kann somit als Belohnung der Natur für ein evolutionär sinnvolles Explorationsverhalten interpretiert werden. Das lasse ich einfach mal so stehen. Das ist jetzt nicht unbedingt meine Meinung, das habe ich einfach vorgelesen jetzt von Wikipedia und das stammt wohl aus einer wissenschaftlichen Arbeit auch von Mihai Csikszentmihalyi im späteren Verlauf seiner Karriere. So hat er zumindest versucht, über die evolutionäre Emotionsforschung eine Herleitung für die Theorie des Flow-Erlebens zu finden. Unabhängig davon will ich nochmal darauf schauen, warum das so wichtig ist, Fähigkeiten zu trainieren und Fähigkeiten zu entwickeln, in Abgrenzung von dem, sich immer mehr Wissen anzueignen oder irgendwelche Dinge zu kaufen, Tools zu besorgen, die uns dabei helfen, Aufgaben zu bewältigen. Was wir wissen individuell, spielt ja in unserem Leben eine immer geringere Rolle. Weil ganz viel Wissen verfügbar ist über das Internet, YouTube. Wir können uns alle möglichen Tutorials raussuchen. Wir können googeln. Wir haben jetzt KI, wir haben ChatGPT und können uns alles Wissen im Prinzip jederzeit irgendwo herholen. Was aber immer wichtiger wurde schon in der Vergangenheit und mit Sicherheit immer noch wichtiger werden wird in der Zukunft, ist Wie gehen wir an Probleme ran? Wie lösen wir Aufgaben? Welche Fähigkeiten haben wir auch auf einer persönlichen Ebene? Wie gehen wir mit Menschen um? Wie bringen wir Menschen zusammen? Wie gehen wir mit uns selbst auch um? Wie hoch ist unsere Resilienzfähigkeit? All diese Dinge werden immer wichtiger werden, je weniger wichtig es ist, was wir persönlich wissen. Und deshalb ist es so wichtig, persönliche Fähigkeiten eben herauszuarbeiten und zu trainieren. Denn das ist am Ende ja auch das, was uns keiner nehmen kann. Die Fähigkeiten, die wir selber haben, die kann uns keiner nehmen. Wenn alles um uns herum zusammenbricht, ja, ich will jetzt ja gar nicht die ganz großen Horrorszenarien malen, aber wenn Dinge, auf die wir uns sonst verlassen haben, wegbrechen, auch materieller Besitz vielleicht nicht mehr so da ist oder wir nicht mehr die wirtschaftlichen, finanziellen Möglichkeiten haben, die wir einmal hatten, dann ist das, was wir können, unsere Fähigkeiten, das, was bleibt und was uns niemand wegnehmen kann. Ich weiß gar nicht, ob ich hier im Podcast dieses Beispiel schon mal geteilt habe. Ich tue es ganz oft in Vorträgen. Und zwar aus dem Film The Wolf of Wall Street mit Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio spielt da ja einen einfachen Mann, der das Ziel hat, ein hohes Ziel, ein Ergebnisziel. Er möchte richtig reich werden. Er will an die Börse in New York und er entwickelt die Fähigkeit zu verkaufen wie kein zweiter. Er verkauft irgendwann armen Schluckern wertlose Papiere und wird dadurch immer reicher. Also er scheint sein Ziel, wirklich richtig Kohle zu machen und ein Leben in Saus und Braus zu leben, immer näher zu kommen. Er erreicht es irgendwann. Und genau in diesem Moment, wo du denkst, jetzt hat er's eigentlich, da bricht das alles zusammen, weil die Finanzbehörde, die ihn schon länger auf dem Kieker hat, hat einige krumme Dinger gedreht, irgendwann etwas findet, wo sie ihn packen kann und im Prinzip ihm den Boden unter den Füßen wegziehen kann. Er landet im Gefängnis, der ganze Besitz ist weg, seine Frau verlässt ihn und dann ist der Film eigentlich zu Ende. Aber es gibt ganz zum Schluss nochmal eine letzte Szene und da siehst du, wie Leonardo DiCaprio, offenbar ist er aus dem Gefängnis entlassen worden, auf so einer kleinen Bühne steht, gar nicht mehr das große Tamtam, einfaches Hemd, ja, nur er auf der Bühne, einige wenige Zuschauer, sehr überschaubare Menge und er hat so einen Stift in der Hand, geht in die erste Reihe und er sagt zu einem der Zuhörer im Publikum, bitte verkaufen Sie mir diesen Stift. Das ist eine Referenz an eine Szene, die am Anfang des Films zu sehen war, wo er selbst das Verkaufen gelernt hat und einen Stift verkaufen sollte. Also in dem Moment, wo scheinbar alles weg ist, kommt er aus diesem Gefängnis und hat was, mit dem er wieder anfangen kann. Und zwar diese Fähigkeit zu verkaufen wie kein zweiter, weil ihm die keiner nehmen konnte, diese Fähigkeit. Und ich finde, es ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass eben diese Fähigkeiten bleiben und wie wichtig diese Fähigkeiten sind. Und wenn wir auf dem Weg sind zu irgendwelchen Zielen, wie auch immer die moralisch einzuordnen sind, das sind ja unsere persönlichen Ziele, dass es dann wichtig ist zu gucken, welche Fähigkeiten müssen wir entwickeln, um diese Ziele zu erreichen. Und Ziele hin oder her, ja, ob die bleiben, ob wir die erreichen oder nicht erreichen, das ist im Prinzip zweitrangig. Was zählt, sind diese Fähigkeiten, die wir auf dem Weg dahin entwickeln. Welche Fähigkeiten wir persönlich entwickeln wollen, das kann sich natürlich zum einen ableiten von unseren Zielen. Wir können aber auch einfach nach Gefühl gehen. Das ist ja das, was dann im Flow erleben. Und da haben wir dann wieder die Rückverbindung zum Flow erleben. Was da so entscheidend ist, dass die Fähigkeit an sich, die Aufgabe an sich uns so hineinzieht, dass gar nicht mehr so wichtig ist, warum wir das jetzt tun. Hauptsache, wir machen das jetzt gerade und es geht uns gut in diesem Moment. Wir sind in diesem Flow und alles andere verschwimmt, alles andere rückt total in den Hintergrund. Also nach dem Gefühl zu gehen, was uns gut tut und was uns ein Flow-Erleben ermöglicht, das kann auch ein sehr guter Hinweis auf die Fähigkeiten sein, die wir vielleicht noch weiter ausbauen wollen. Und mit dem Ausbauen dieser Fähigkeiten werden sich dann auch die Herausforderungen verändern müssen, damit wir wieder in ein Flow-Erleben gelangen. Und das ist das Wunderbare, dass wir dann wachsen. Ich danke dir fürs Zuhören. Nächste Woche gibt es eine neue Folge frei raus und dann nach einigen Solo-Folgen jetzt wieder eine mit Gesprächspartnern, gleich zwei Gesprächspartnern. Wenn du magst, dann kannst du auch einen Newsletter zu diesem Podcast abonnieren. Der erscheint immer am Sonntag, dreht die Themen aus den jeweiligen Podcast-Folgen nochmal weiter, ist ganz viel Inspiration auch darüber hinaus drin. Abonnieren kannst du diesen Newsletter unter christoförster.com/frei raus. So, und jetzt bin ich gespannt, was du mit dem machst, was du in dieser Folge gehört hast, und wünsche dir dabei viel Freude.
Hearts entwined.